Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Hosts Inga Frommhagen und Nico Lobis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Tracking, genauer gesagt die Zukunft des Trackings. Die letzten Monate könnte man eigentlich unter die Überschrift packen, der Third-Party-Cookie ist tot, lang lebe das Third-Party-Cookie. Also alles weiter wie bisher beim Thema Tracking oder doch nicht. Über das Thema wollen wir heute sprechen. Ich habe mir natürlich wieder Verstärkung mit an Bord geholt. Moritz ist mit dabei, bei uns Tracking-Pro und Teil des Web-Analyse-Teams. Sehr cool, dass du dabei bist.
Moin, ich freue mich auch dabei zu sein.
Du hast deinen Werdegang bei uns ja im Affiliate-Team gestartet. Das hilft eigentlich, weil das ist eigentlich so der Kanal, ja, wo das Thema Tracking eine elementare Rolle spielt. Grob zusammengefasst könnte man sagen, ohne Tracking keine Kohle.
Ja, das trifft sehr gut zu.
Genau, so. Und irgendwann hast du dich deiner Leidenschaft sozusagen komplett hingegeben, bist ins Webanalyse-Team gewechselt und machst im Prinzip genau den ganzen Tag nichts anderes als das, worüber wir heute sprechen wollen. Also genau der richtige Gesprächspartner für diese Folge. Bevor wir starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren habt, abonniert einfach diesen Kanal und wir versorgen euch alle 14 Tage mit neuem Input. So, eigentlich kündigt Google seit Jahren schon an, dass das Third-Party-Cookie ein Auslaufmodell ist und irgendwann mal komplett abgeschafft bzw. geblockt werden soll. Fast genauso lange bastelt Google an Alternativen, was scheinbar nicht so richtig gut funktioniert, weil ja so die Deadline, wann das Third-Party-Cookie wirklich zu Grabe getragen wird, verschiebt sich regelmäßig. Jetzt ist das Ganze komplett abgeblasen worden. Google hat verlautbart, diesen kompletten Block wird es gar nicht geben. Es wird das Third-Party-Cookie weitergeben. So, also alles wie gehabt, können wir einfach weitermachen wie bisher?
Würde ich natürlich nicht sagen. Also es wird sich einiges verändern, was das Tracking angeht, oder es ist auch schon dabei, sich einiges zu verändern. Google macht ja eh mal so ein bisschen auch sein eigenes Ding und mit den Third-Party-Cookies rudern sie schon seit Jahren vor und wieder zurück. Aber nein, es wird sich trotzdem einiges tun.
Okay, genau darüber wollen wir sprechen, also was sich da wirklich in Zukunft tut. Bevor wir das machen, wollen wir uns einmal so die Geschichte des Cookies ja einmal Revue passieren lassen. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie sich das Ganze entwickelt hat, womit hat es angefangen und wo stehen wir jetzt gerade?
Ja, gerne. Ich habe mich auch nochmal gut vorbereitet, extra jetzt vor dem Podcast und nochmal recherchiert. Und ja, der Cookie stammt aus meinem Geburtsjahr 1994 eigentlich und das wurde von Netscape damals ins Leben gerufen. Und hat sich seitdem aber eigentlich kaum verändert. Also eigentlich ist ein Cookie, enthält einen Namen und dann einen Wert, Informationen. Und das ist bis heute gleich geblieben. Über die Jahre hat sich das auch nicht groß verändert. Also es gibt zwar Third-Party-Cookies, First-Party-Cookies, da gehen wir ja auch gleich noch drauf ein. Aber der Unterschied ist eigentlich nur eine kleine Info oder zusätzliche Info in dem Cookie. Aber das gibt es schon seit 1994 so und hat sich in den Jahren eigentlich auch nicht wirklich verändert.
Okay, als wir uns im Vorfeld darüber unterhalten haben, hast du mir gesagt, ein First-Party-Cookie ist schon cool, aber First-Party-Cookie über den Server ist dann noch ein Tick cooler als klassisch. Kannst du mir sagen, warum?
Also über den Server, wenn wir Cookies über den Server setzen, ein First-Party-Cookie, dann wird er zusätzlich oder kann zusätzlich, das ist optional, mit einem HTTP-Flag oder HTTP-Only-Flag versehen werden. Und das bedeutet eigentlich nur, dass er nicht von JavaScript im Browser ausgelesen werden kann. Das macht den Cookie einfach dann nochmal ein bisschen sicherer und höherwertiger als einen normalen First-Party-Cookie. Und das können wir uns dann beim Server-Side-Tracking zunutze machen.
Okay, Server-Side ist genau das richtige Stichwort, als hätten wir uns abgesprochen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, Server-Side ist nicht nur wichtig für den Cookie, sondern?
Genau, eigentlich ist Server-Side-Tracking ja viel mehr. Also es hat nicht per se was mit Cookies zu tun, sondern es geht eigentlich darum, dass wir Informationen und Daten zu Drittanbietern über unseren eigenen Server oder Tracking-Server senden und nicht mehr direkt vom Gerät des Users oder des Nutzers.
Okay, also haben wir einfach Kontrolle über das, was da hin und her geschickt wird.
Genau, primär haben wir eine viel, viel bessere Kontrolle über die Daten.
Okay. Bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, nochmal eine kurze Einsortierung, weil man redet bei dem ganzen Thema immer über Tracking. Und eigentlich ist Tracking viel zu generisch, der Begriff. Also es gibt halt unterschiedliche Pixel, die unterschiedliche Dinge machen, die auch unterschiedliche Lösungen brauchen. Klär uns auf. Was sind so die Kategorien, was sind so die Lösungen, über die wir heute sprechen wollen?
Ja, also wir haben ja eigentlich zwei wichtige Bereiche, würde ich sagen, gerade hier im Marketing bei Webnetz oder allgemein im Marketing. Und das ist einmal die Performance-Messung, also wir wollen unsere Conversions messen, die Website-Performance auswerten. Und zusätzlich haben wir noch das Thema Retargeting oder Remarketing. Heißt, wir möchten den Nutzer natürlich auch im Internet mit unserer Werbung möglichst personalisiert ansprechen. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Bereiche, könnte man fast sagen, im Tracking.
Okay, und wenn wir die Bereiche jetzt nehmen, also einmal Performance-Messung, welche Lösungsansätze gibt es da?
Also aktuell, wir haben halt unser klassisches clientseitiges Tracking, das normale Tracking, was wir bisher kennen. Und mittlerweile gibt es gerade durch den Datenschutz immer neuere Lösungen. Einmal das Server-Side-Tracking, dass man das implementiert oder zusätzlich implementiert. Und es gibt auch Cookie-Less-Lösungen, über die wir später auch nochmal sprechen werden, die es dann auch noch zusätzlich gibt mittlerweile oder die immer prominenter werden.
Okay, und Thema Retargeting, was für Lösungen gibt es da?
Also ganz klassisch Retargeting, da haben wir den Third-Party-Cookie, der bislang dafür gestanden hat eigentlich schon, um Nutzer dann über alle Websites hinweg zu verfolgen. Und jetzt Zukunftsthemen, die aktuell auch noch nicht ausgereift sind, ist einmal Flock. Das heißt einmal so eine Art Retargeting über Kohorten, dass wir keine Nutzerdaten mehr haben. Oder halt Google hat ja seine eigene Topics-API, also ein eigenes Ding gemacht, hat auch erst mit Flock gestartet, dann Topics-API released, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist auch so ähnlich, also funktioniert so ähnlich, nur dass es da eher um Themen geht oder Interessensthemen.
Okay. So, jetzt gucken wir uns die einzelnen Lösungen mal ein bisschen mehr im Detail an. Part 1 oder Teil 1, den wir uns anschauen, ist die Performance-Messung via Server-Side-Tracking. Was das ungefähr ist, hast du ja schon erklärt. Wie sieht denn so ein Grundaufbau aus, damit wir das Thema Server-Side überhaupt angehen können?
Genau, Grundaufbau beim Server-Side-Tracking, würde ich sagen, ist natürlich unser, der Name, es steht ja schon im Namen, ist der Server. Also wir brauchen einen Server, über den das Tracking dann läuft oder das zusätzliche Tracking. Und wir machen das in der Regel so, dass wir da auch mit Tag Management arbeiten oder mit dem Google Tag Manager. Dafür gibt es den serverseitigen Google Tag Manager Container. Heißt, den müssen wir dann auf unserem Server installieren, quasi als eine Art Software, die dann auf dem Server läuft. Und zusätzlich brauchen wir aber auch unser klassisches Tracking wie bisher, das dann halt im Browser des Nutzers läuft, wenn er surft. Und wir schicken die Daten dann über GA4, über Google Analytics 4 dann an den Server.
Okay. Welche Systeme, also mit Systeme meine ich Marketing-Systeme, pushen das Thema gerade? Also es gibt ja im Prinzip von jedem Anbieter irgendwie eine eigene Lösung, die das Thema Server-Side-Tracking aufgreift. Welche Systeme sind das?
Ja, ganz vorne hinweg natürlich die Kanäle oder die Systeme, die darauf angewiesen sind aktuell, zum Beispiel durch Tracking Preventions, durch Adblocker, die einfach Conversion-Daten verlieren. Facebook, Meta, die sie ja schon jahrelang da mit Apple oder mit den Apps quasi Tracking-Probleme haben und immer weniger Daten hatten. Die pushen die Conversion-API und Affiliate-Netzwerke natürlich, die auch darauf angewiesen sind, dass sie ihre Umsatz- oder ihre Sales-Conversions tracken, weil nur dann Provision gezahlt wird. Und da ist vorneweg natürlich Avon am Start, also die das auch schon ganz lange eigentlich pushen und versuchen dann bei ihren ganzen Partnerprogrammen umzusetzen.
Was macht Google?
Google selber ist da ein bisschen verhalten. Also Google bietet uns eigentlich ja die Infrastruktur. Also sollte man meinen, Google pusht das Ganze. Aber Google pusht das Thema aktuell gar nicht so stark und ist da nicht so weit hinterher, weil Google einfach noch andere Lösungen hat, andere Systeme. Google einfach so groß ist, dass es das Thema Server-Side-Tracking für sie nicht ganz so, die hohe Priorität hat aktuell. Weil die Umsetzung natürlich auch, gehen wir später noch kurz drauf ein, ein bisschen aufwendiger ist als andere Lösungen.
Okay, du hast eingangs gesagt, wir brauchen neben der Installation auf dem Server immer noch das klassische Tracking, was über GA4 dann an den Server gesendet wird. Da taucht immer ein Begriff auf, Deduplizierung. Was versteht man darunter? Warum ist das wichtig?
Genau, springen wir direkt einmal ein bisschen ins Technische. Deduplizierung natürlich ein Fachbegriff, aber eigentlich ganz simpel erklärt. Und zwar ist es so, dass wir nicht nur auf ein reines Server-Side-Tracking aktuell umstellen wollen bei den meisten Kanälen, sondern wir lassen das simultan laufen, damit wir eine größere Abdeckung haben. Heißt, wenn zum Beispiel das normale Tracking ausfällt, dann das Server-Side-Tracking uns die zusätzlichen oder die wir eigentlich verloren hätten, nicht mehr gesehen hätten, die Conversions dann übermittelt, dann separat oder gleichzeitig läuft. Aber ganz oft feuert ja gleichzeitig das normale Tracking bei der gleichen Aktion wie das Server-Side-Tracking. Und da wollen wir natürlich nicht doppelte Conversions erfassen oder Ereignisse erfassen, sondern wir wollen das dann erkennen. Und das ist eigentlich die Duplizierung. Das heißt, wir haben eine eindeutige ID, die wird bei beiden Ereignissen gleichzeitig mitgeschickt, ist die gleiche ID. Und dann kann man bei Facebook im Konto oder beim Affiliate-Netzwerk dann unterscheiden und kann dann halt auch, oder nicht unterscheiden, sondern zusammenführen und sehen, dass das eigentlich eine Conversion, ein Ereignis ist.
Okay, also Deduplizierung, wichtiges Thema.
Sehr wichtiges Thema.
Ansonsten belügt man sich selber bei den Daten.
Wenn man darauf nicht achtet, dann freut man sich auf einmal, dass man ganz, ganz viele Conversions hat, aber dann sind die Daten leider auch falsch.
Okay. Genau. Yes, dann gibt's natürlich auch einen kleinen Haken bei dem ganzen Spiel. Also wir sind sehr daran gewöhnt, dass alle Lösungen, die wir so ja für die Performance-Messung einsetzen, alle immer kostenlos waren. Das ist nicht mehr so. Also GA4 ist weiterhin kostenlos, Tag Manager kostet auch kein Geld. Es entstehen aber trotzdem Kosten. Wo entstehen Kosten?
Genau, also per se die Software, der serverseitige Google Tag Manager ist auch weiterhin kostenlos. Aber ein Server kostet einfach Geld. Also wenn wir einen Server laufen lassen, wir kennen das ja auch von unserer eigenen Website, wenn die läuft, das kostet Geld, die zu hosten. Und das Gleiche haben wir auch beim Server-Side-Tracking. Das heißt, der Server, das ist ein richtiger Server, egal ob wir den selber bereitstellen oder über eine Cloud-Plattform einbuchen, das kostet einfach Geld, verbraucht Strom, hat einen Standort, muss ja auch irgendwann mal bezahlt werden. Heißt, ein Server kostet uns immer ein bisschen was.
Hast du mal so eine grobe Hausnummer? Also nicht, dass jetzt hier alle abschalten und denken, Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ich mir sowieso nicht leisten.
Genau, klingt erstmal teuer. Man kann ja eh mal schauen, wenn man eine eigene Infrastruktur hat zum Beispiel, kann man die eigene verwenden. Und ansonsten gibt es da verschiedene Anbieter. Also man kann es über alle möglichen Cloud-Anbieter, AWS, Google Cloud-Plattform natürlich einbuchen. Und es gibt auch noch Drittanbieter mittlerweile, die große Serverkapazitäten einkaufen, wo man dann vielleicht sogar noch günstigere Preise bekommt. Das liegt so ungefähr im Schnitt zwischen 100 und 150 Euro, geht aber auch günstiger über halt diese Drittanbieter, die dann größere Kapazitäten einbuchen.
Okay, genau. Und der initiale Aufwand, also die Implementation, ist halt aufwendiger, wenn man das am Ende des Tages nicht selber machen kann. Da muss man natürlich auch solche Kosten irgendwie mit einrechnen. Die sind halt ein bisschen anders als beim klassischen Setup. Genau, so jetzt muss man dafür Geld bezahlen, man muss irgendwie alles umbauen. Was habe ich davon? Was sind die Vorteile?
Gute Frage. Nein, also Aufwand, Kosten, na klar, aber es ist eigentlich so die Zukunft des Trackings. Und es wird sich noch viel tun, glaube ich, oder nicht nur glaube ich, das wird sich mit Sicherheit noch viel tun in dem Bereich. Und je mehr natürlich auch auf ein serverseitiges Tracking umstellen, umso mehr wird auch Google, die großen Firmen quasi, für die das dann auch relevant sein wird, irgendwann das Thema pushen. Also da die Technik per se ist ausgereift, aber da geht noch viel, viel mehr. Und die Vorteile sind ganz klar. Also einmal die Datenkontrolle meinten wir am Anfang schon. Viel besserer Datenschutz. Wir können quasi die Daten auf unserem eigenen Server noch bearbeiten. IP-Adressen vorher anonymisieren. Also Datenschutz, ganz großes Thema. Allein aus dem Aspekt sollte man das machen. Und zweiter Punkt dann auch natürlich indirekt Datenschutz. Wir tracken aktuell immer weniger, weil halt die Restriktionen größer werden. Gerade die Anforderungen an Cookie-Banner und so weiter werden größer. Das heißt, wir werden auch mehr Conversions sehen durch serverseitiges Tracking. Unsere Kampagnen sind alle optimiert, werden alle optimiert, Budget fließt rein. Und wenn wir natürlich mehr realistische Conversions sehen durch ein serverseitiges Tracking, das können auch gerne mal so 10-15% sein, dann haben wir da einen riesigen Uplift oder einen Vorteil von. Und noch ein kleiner Aspekt ist dann kürzere Ladezeiten auf unserer Website. Wenn wir natürlich über den Server mehr Daten rausschicken, ins Internet verteilen, an die ganzen Drittanbieter und den Server quasi dann einmal mit den Kerninformationen sozusagen bespielen, pro Aktion, dann haben wir auch eine geringere Ladezeit beim Nutzer im Browser, am Rechner, und dann freut er sich auch darüber.
Sehr gut. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung zu dem Punkt mehr Conversions. Es wird fälschlicherweise in manchen Publikationen davon gesprochen, wir haben dann mehr Conversions. Das stimmt natürlich nicht. Also die Conversions waren vorher auch schon da. Sie sind halt nur einfach durch die Einschränkungen, durch Cookie-Banner und Co. Einfach nicht mehr sichtbar gewesen und werden dann mit dem serverseitigen Tracking wieder sichtbar. Es werden nicht mehr, es werden einfach
nur
mehr
also
sichtbar.
Wichtiger Punkt, die Conversions sind trotzdem da, aber in vielen Firmen und Unternehmen ist das manchmal gar nicht so klar, und dann wird vermutet, dass das deutlich weniger Conversions sind, als es ja eigentlich realistisch sind. Wichtiger Disclaimer an der Stelle natürlich, serverseitiges Tracking muss trotzdem an den Consent angebunden werden. Heißt, das ist nochmal ganz wichtig. Da gibt es zwar auch noch Einschränkungen oder Alternativen zum Cookie-Less-Tracking, kommen wir gleich auch nochmal, aber das Thema Consent natürlich ganz wichtig, sollte immer mit dem Datenschutz abgeklärt werden und dann auch das Tracking vernünftig angebunden sein.
Kleiner Hinweis nochmal zum Ende. Die ganzen Systeme laufen ja immer mehr auf automatisierten Geburtsstrategien und diese Strategien brauchen halt Daten, sie brauchen vollständige Daten und möglichst viele davon und das liefert das serverseitige Tracking. Also auch dafür alleine, damit die Systeme selber gut arbeiten können, hilft es einfach, die Datenlage aufzuräumen. So, kommen wir zum nächsten Part der möglichen Lösung. Performance-Messung Cookie-less. Was verbirgt sich dahinter? Was ist die Idee?
Genau, Cookie-less-Tracking oder auch Performance-Messung, Cookie-less, das bieten vor allem Analytics-Dienste oder Analytics-Software an. Ganz vorneweg natürlich auch Google Analytics 4, die bieten das auch an, pushen das Thema auch gerne. Gerade weil das leichter oder viel einfacher umzusetzen ist als ein serverseitiges Tracking in der Theorie. Da kommen wir aber auch nochmal zu, warum das über einen Server noch Vorteile hat. Und Cookie-less-Tracking, der Name sagt schon, wir tracken eigentlich ohne Cookies zu setzen. Auf unserer Website auch keine First-Party-Cookies, sondern komplett ohne Cookies. Und senden in dem Fall dann auch, oder in dem Fall von Analytics-Software, keine personenbezogenen Daten. Also wir senden dann sogenannte Pings mit deutlich abgespeckten Informationen, aber können natürlich auch alle unsere Ereignisse, Events, Conversions tracken, messen und haben dadurch viel, viel mehr Daten und viel, viel mehr Daten sichtbar. Auch das ist ein Thema, wo ich sagen würde, oder wo man, ich glaube, übergreifend sagen würde, das ist eine Grauzone. Und je nachdem, wie man es macht, ist es eine dunkelgraue Zone oder eine hellgraue Zone. Und genau, das Ganze heißt bei GA4 Advanced Consent Mode. Das Thema haben wir Anfang des Jahres schon gehört. Consent Mode hat uns alle so ein bisschen überrumpelt vielleicht.
Ja, aber da gab es dann ja auch noch die hellgraue Variante und die haben jetzt erstmal alle eingebaut.
Die hellgraue Variante haben erstmal alle eingebaut. Das heißt, den normalen Consent-Mode, unser Tracking feuert immer noch mit Consent oder ist daran angebunden. Google hätte natürlich ganz gerne den Advanced-Consent-Mode, möchte natürlich alles tracken oder so viel wie geht. Das geht darüber. Wir setzen dann keine Cookies mehr. Allerdings muss man dann schauen, wie man das Ganze mit seinem Datenschutz abgeklärt bekommt.
Okay, das ist ein wichtiger Hinweis, der sich eigentlich durch die ganze Folge durchzieht. Tracking hat sehr, sehr viel mit Datenschutz zu tun und wir geben hier keine Rechtsberatung, immer vorher mit dem Datenschützer oder mit seinem Anwalt reden.
Das ist unser Lieblingssatz hier.
Genau, nicht sagen, die haben das im Podcast gesagt, deswegen dürfen wir das. Das gilt hier nicht. So, was sind denn die Einschränkungen, die man ja in Kauf nehmen muss, wenn man diese Lösung irgendwie an den Start bringt?
Genau, die sind eigentlich relativ groß. Also die Einschränkungen, also neben GA4 gibt es natürlich auch noch sowas wie Matomo, also andere Analytics-Software, die das anbieten und wo es dann schon von Haus auf vielleicht eher hellgrau ist und bei Google ist es dann noch von Haus aus eher dunkelgrau. Wir senden eigentlich nur anonymisierte Pings, also wir können den Nutzer nicht wiedererkennen, wenn er auf unsere Website kommt und Ereignisse auslöst, irgendetwas kauft, sich durch den Shop klickt, dann können wir das Ganze messen und auch sehen, welche Events ausgelöst werden und haben eine genauere Anzahl unserer Conversions, unserer Ereignisse. Aber wenn er die Sitzung beendet und am nächsten Tag wiederkommt, dann ist er eigentlich ein neuer Nutzer. Also der Consent ist halt nicht gegeben und sowas wie eine Nutzer-ID etc. dürfen wir dann auch nicht erfassen, wenn wir nämlich Cookie-less tracken, ohne dass der Nutzer seinen Consent gegeben hat. Aber wir können halt unsere Werte anreichern. Aber es ist limitiert. Also wir sehen viele, viele Dimensionen, also Messgrößen, Dinge, die wir messen können, sehen wir dann nicht. Also neue Nutzer, die allgemeine Nutzerzahl, das ist dann alles abgespeckt. Und meistens, wenn man diese Cookie-less-Technologie nutzt, dann wird das auch in den Berichten angezeigt. Also GA4 zeigt das dann auch an und sagt, das sind dann modellierte Daten und weist darauf hin, dass das nicht zu 100% die Realität ist. Aber es ist immer noch genauer an der Realität, als wenn wir das gar nicht nutzen.
Wenn man sich das, was du gerade gesagt hast, anguckt, also es ist datenschutzrechtlich grau, es ist modelliert, was ich hinterher sehe, können wir ja auch sagen, gut, keine gute Lösung. Sind wir trotzdem Fan?
Ja, definitiv. Also Warum? Ich würde schon sagen, und zwar, wir sehen einfach mehr und wir messen uns ja auch an unseren Kampagnen, an den Conversions, die wir messen und optimieren dahingehend auch. Und solange wir das quasi vom Datenschutz abgesegnet bekommen, sollten wir das auf jeden Fall angehen und umsetzen.
Sehr cool. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, ganz kurzer Hinweis nochmal in eigener Sache. Wer Lust auf noch mehr hat und noch mehr Wissensdurst stillen möchte zu allen möglichen Online-Marketing-Themen, haben wir kostenfreie Webinare. Natürlich ist unser Blog am Start, also einfach reinklicken und Wissen tanken. Alle Links dazu gibt's in den Shownotes. So, das war die erste Kategorie. Jetzt wechseln wir zur zweiten Kategorie. Das Tracking-Pixel ist auch für Retargeting da. Also für die Wiederansprache von Nutzern, die irgendwann mal auf unserer Seite waren, die wollen wir halt im Internet wieder identifizieren und mit Werbung bespaßen. Klassische Technologie und eigentlich fast ausschließliche Technologie dafür ist der Third-Party-Cookie. Also Cookie werden gesetzt, während der Nutzer auf unserer Seite ist. Ja, aber natürlich muss die Technologie auf einer anderen Seite, wo der Nutzer ist, diesen Cookie auch wieder auslesen können und dürfen, damit wir den Nutzer überhaupt wiedererkennen. Genau, die eingangs erwähnte Meldung von Google, wir lassen alles, wie es ist, alles cool, einfach weitermachen. Dann könnte man jetzt sagen, ja gut, was sollen wir großartig ändern? Wie ist deine Einschätzung zu dem Thema Retargeting? Also noch geht Third Party, aber ändert sich das oder bleibt es einfach dabei?
Ich würde sagen, noch geht es, weil einfach Google oder Google Chrome der größte Browser ist. Heißt, die Einschränkungen werden erstmal noch, oder die hatten wir ja schon vorher, also die Third-Party-Cookies wurden ja in anderen Browsern schon abgeschafft oder limitiert. Heißt, die Einschränkungen oder erstmal wird sich so schnell nichts ändern, aber die Zahlen sind ja schon seit Jahren rückläufig, beziehungsweise ist ja schon problematisch das Thema oder wird immer problematischer. Das heißt, es wird sich auf jeden Fall was ändern und auch Chrome wird, glaube ich, irgendwann komplett umstellen und Third-Party-Cookies abschaffen. Auch wenn sie jetzt aktuell sagen, Google sagt aktuell nein, machen wir nicht. Da führt kein Weg drum herum. Und ich glaube, es gibt auch bessere und datenschutzkonformere Lösungen irgendwann als der Third-Party-Cookie.
In diesem Zusammenhang fällt immer wieder, du hast es auch schon eingangs genannt, das Stichwort Flock. Was ist das und was verbirgt sich dahinter?
Genau, Flock, hinter der Abkürzung verbirgt sich der Begriff Federated Learning of Cohorts. Und im Namen steht es eigentlich auch schon. Es geht um Kohorten. Das heißt, der Nutzer wird nicht mehr an seiner Nutzer-ID oder an seinem eigenen Browserverlauf quasi erkannt und identifiziert und angesprochen durch Werbung, sondern er landet in Kohorten. Das heißt, es ist komplett anonym eigentlich. Die werden auch regelmäßig geupdatet und geändert und aktualisiert. Und er kriegt dann eine Kohorten-ID. Das heißt, er hat eine ID, zu der gehören dann wahrscheinlich Hunderte, Tausende andere Menschen und er ist nicht mehr identifizierbar, kriegt aber immer noch personalisierte Werbung dann ausgespielt.
Ja, wobei das hatten wir im klassischen Retargeting auch. Es gibt ja diesen einen Nutzer wiedererkennen, gibt es ja gar nicht, sondern es gab ja Retargeting-Listen, die müssen immer groß genug sein, damit überhaupt irgendwas funktioniert, um eben zu verhindern, dass man den einzelnen Nutzer identifizieren kann. Auf was für Informationen basiert denn das Ganze überhaupt? Also wenn es nicht mehr der Third-Party-Cookie ist, also nicht mehr das Nutzerverhalten auf der Seite, wo kommen die Informationen her?
Genau, die Informationen kommen teilweise auch von den Seiten, auf denen der Nutzer sich bewegt. Im Endeffekt wurden sie ja vorher nur, oder der Nutzer wurde in Third-Party-Cookies gespeichert und dann durch den Third-Party-Cookie konnte er wiedererkannt werden. Die Daten und die Interessen wurden teilweise auch schon vorher auf großen Servern und Datenbanken gespeichert und dann wurde das Ganze nur mit der Nutzer-ID aus dem Cookie gematcht. Also so rein technisch ist es gar nicht groß anders, nur dass der Nutzer jetzt nicht mehr eindeutig wiedererkannt werden kann und dass die Informationen, die Interessen und so weiter dann eigentlich zusammengeführt werden, aber immer noch in einem relativ genauen Bereich, Feld, Themengebiet. Genau.
Funktioniert das schon?
Ich würde sagen, es ist noch nicht sehr ausgereift. Also es ist eine Sandbox und es ist Open Source. Das heißt, es steht eigentlich jedem Advertiser zu und der kann das verwenden irgendwann. Aber das Thema selber ist eigentlich noch nicht ausgereift. Google hat ja auch, oder ist damit erst vorgeprescht, hat dann ja auch sein eigenes Ding gemacht mit Topics API. Also bis das ausgereift ist, werden sicherlich noch ein paar Jahre vergehen.
Okay, Topics API, schwieriges Wort, hast du gerade genannt. Was ist das? Ist das ähnlich oder?
Ja, das ist sehr ähnlich. Nur das ist Googles eigenes Ding, das sie jetzt gemacht haben. Und da steht es auch schon im Namen. Es geht eigentlich um Themen und Topics. Und jedem Nutzer werden 5 Themen zugeordnet. Es gibt mittlerweile, glaube ich, über 600, 700 Themen oder Interessensthemen. Und das setzt sich auch aus dem Browserverlauf des Nutzers eigentlich zusammen. Also jede Website kriegt quasi ein Thema zugeordnet. Und wenn der Nutzer sich durchs Internet bewegt, dann sammelt er diese Themen und Google erstellt dann und updatet und verändert diese Topics-Liste aus diesen 5 Themen für jeden Nutzer auch regelmäßig. Google hat natürlich den Vorteil, dass sie auch einen eigenen Browser haben und dort wird dann quasi dort wird es dann hinterlegt und gespeichert.
Okay, also spannende Ideen, wie das zukünftig aussehen kann. Würdest du sagen, man sollte sich jetzt schon damit beschäftigen oder einfach warten, bis es wirklich funktioniert und dann auf den Zug aufspringen?
Ich glaube, so die aktuellen Themen und was sich so tut, das zu verfolgen, ist schon wichtig. Aber das Thema Remarketing, Retargeting, dadurch, dass es eigentlich noch relativ unausgereift ist und auch wir jetzt als Online-Marketing-Agentur oder wir betreuen ja einfach Kunden, wir kriegen das dann ja automatisch oder wir sind abhängig davon, was uns dann die Technologieanbieter vortischen in dem Bereich. Performance-Messung hingegen, Server-Side-Tracking, wo wir selber verantwortlich sind, da sollten wir auf jeden Fall unsere Ressourcen reinstecken und am Ball der Zeit bleiben und das möglichst ein sicheres und zukunftsfähiges Tracking für unsere Website aufbauen.
Okay, cool. Abschließend noch einmal ganz kurz der Hinweis, also alles, worüber wir geredet haben, immer mit dem Datenschutzbeauftragten abklären, nicht, dass ihr in irgendeine Falle lauft. Ja, um das Ganze auch wirklich greifbar zu machen und euch hier mit konkreten nächsten Schritten rauszulassen, haben wir uns überlegt, wir packen das Ganze in 3 Steps, wie man das Thema Server-Side-Tracking, und da sind wir uns ja einig, das ist das Thema, was man gerade angehen sollte, wie man das wirklich auf die Straße bekommt. Genau, und die wollen wir jetzt einmal durchgehen. Was wäre Step 1, damit das vernünftig funktioniert?
Genau, erster Step oder Step 1 wäre, glaube ich, die Basis erstmal schaffen. Also es gibt es noch relativ oft, dass halt der Cookie-Banner noch nicht richtig konfiguriert ist und das klassische Tracking heißt erst einmal alles sauber haben, sauberer Cookie-Banner und sauberes Tracking, klassisches Tracking und dann können wir mit Step 2 weitermachen.
Der da wäre?
Genau, der da wäre und das wäre, glaube ich, immer der erste Gedanke. Wir haben jetzt unser klassisches Tracking und können dann gucken, welche Kanäle sind für uns relevant. Also welche Kanäle bespielen wir? Facebook, Affiliate. Und wenn wir das wissen, welche für uns relevant sind, dann können wir schauen, welche Kanäle auch serverseitige Tracking-Möglichkeiten anbieten oder die unterstützen.
Genau. Und dann kommt Step 3.
Dann kommt der finale Step, die Umsetzung eigentlich. Oder halt erstmal der erste Step, zu überlegen, wie ist unsere Infrastruktur, haben wir schon Server, die wir nutzen können oder nutzen wir schon irgendwelche Cloud-Anbieter, wo wir dann weitere Server für unseren Tracking-Server dazu buchen können und genau, setzen das Ganze dann auf, den Tracking-Server installieren, den serverseitigen Google Tag Manager und dann auch abschließend unser serverseitiges Tracking.
Und dann, wenn man alles richtig gemacht hat, läuft's.
Dann läuft's.
Sehr gut. Damit sind wir schon am Ende unseres kleinen Webnet-Snacks angekommen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und für noch mehr Wissen, schaut im Blog vorbei oder besucht unsere Webinare. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. Moritz, vielen Dank. War sehr cool. Ich habe auch was dazu gelernt. Ja, wir hoffen, ihr konntet konkret was mitnehmen und habt nach dieser Folge eine Idee, wie ihr das Thema Tracking bei euch zukunftsfähig angehen könnt. Wenn nicht, meldet euch. Moritz und Team helfen euch sicherlich gerne weiter. Genau, damit bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge der Webnet Snacks.
Ciao, ciao.
Du fragst dich, wer Webnet überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.